Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Jeder Mensch hat ein Brett vor dem Kopf. Es kommt nur auf die Entfernung an. Ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 bis 1916, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Ruder. Nein, bin ich natürlich überhaupt nicht einverstanden. Also jeder Mensch, ich bin ja gegen so, ach so. Normen. Alle, also außer
alle außer Regula Stempfli?
Ja, genau. Nein, es gibt ja den Satz, alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich. Ich finde, da ist es alle angemessen. Ich weiß einfach aus der Staatstheorie, dass wenn solche Aussagen gemacht werden, weißt du, wie eben alle Menschen haben ein Brett vor dem Kopf oder alle Menschen sind frei und glücklich geboren und nur durch die Gesellschaft in Ketten gelegt oder alle Menschen sind des anderen Menschen Wolf oder jeder Mensch ist des anderen Menschen Wolf. Da bin ich einfach als Staatsrechtlerin immer, da reagiere ich immer, nein, nein, nein.
Das darfst du, ich reagiere hiermit, ja, auf jeden Fall. Aber nicht nur. Also ich würde sogar weitergehen und sagen, jeder Mensch hat nicht nur ein Brett vor dem Kopf. Nicht immer und bei allen Themen, ne? Also es gibt auch durchaus Themen.
Nicht alle, eben.
Aber, und Ebner-Eschenbach sagt ja dann, es kommt auf die Entfernung an. Ich würde sogar sagen, es kommt auch auf die Dicke des Brettes an und ob es dir vorher auf den Kopf gefallen ist. Weil ehrlich gesagt, in den letzten 10 Tagen waren ja so viele Dinge, wo ich wirklich dachte, hallo, habt ihr ein Brett genommen und es euch vor das Hirn wirklich geschlagen, bis ihr wirklich nichts mehr verstanden habt. Ein super Beispiel ist ja diese Großdemo, die es gab vor einer Woche in Berlin. 15.000 Menschen sind auf die Straßen gegangen unter dem Motto United for Gaza, haben sich da wirklich alle getroffen und du sahst junge, gut gelaunte Frauen tanzend, singend, nach Gerechtigkeit rufend vor der Fahne des Mullah-Regimes, ne? Vor der Fahne des Mullah-Regimes. Und ein paar Meter weiter lief ein Taliban mit der Taliban-Flagge. Im Ernst, mit der Flagge der Taliban durch Berlin vor den Reichstag. Und diese Frauen tanzen und denken, also mit Palitüchern und rufen israelfeindliche, antisemitische Slogans und denken, sie machen etwas Gutes. Ne? Sie sind wahrscheinlich total glücklich am Abend ins Bett gegangen, wo man sagen muss, ey, die Mullahs, vor deren Fahne ihr protestiert habt. Ne? Es gibt einen Unterschied zwischen der alten iranischen Fahne und der Fahne der Mullahs. Die würden euch töten, weil ihr tanzt, weil ihr singt, weil ihr eure Haare zeigt, weil ihr frei seid, ne? Auch zu demonstrieren. Was für eine Errungenschaft. Aber habt ihr denn alles vergessen? Ne? Frau, Leben, Freiheit? Mascha, Amini? Habt ihr alles vergessen? Wie dick war dieses Brett, was euch da pufft? Ne? Also das war meine Assoziation.
Großartig, vielen Dank, Isabel Rohner, dass du das erwähnst. In Berlin, ich habe eine ganz schlechte Nachricht, in Bern war es genauso. Also Bern, die Hauptstadt, da hat sogar die Gewerkschaft SADECOM extra die Delegierten früher gehen lassen, damit sie eben für Gaza, allein dieser Satz, da drehe ich schon durch, oder, demonstrieren durften. Und ich möchte schon noch da verbleiben mit einem Verzweiflungsseufzer, wie verdammt abgrundtief, horrendes, dumm können Frauen sein.
Also Männer natürlich auch, aber ja, bei Frauen tut es besonders
Männer kommt
weh.
Gleich, ne? Ja.
Ah, okay.
Es tut, ja, wie gesagt, es tut nie weh, was quasi das Gegenüber oder die Feinde oder das, von denen du es eh erwartest, tun. Es ist der größte Schmerz, die eigene Schwester als Verräterin, als Feindin, als Mörderin, als Verteidigerin eines Vergewaltigers dazusehen, wie die Mütter. Also mir wurde die unfassbare Mittäterschaft von Frauen in totalitären Systemen in den letzten Wochen bewusst. Weil ich genau das sehe, auch mit jungen Frauen rede. Und der erste Satz ist immer, wenn man sie irgendwie, sagen sie, ah ja, ich war auf der Demo für Gaza, oder? Also so, hahaha, weißt du, so als würde ich als Feministin sagen, ja super, bravo, gut gemacht, Mädchen, oder? Und ich so, boah, da hast du dich aber echt vertan. Also da hast du echt ein politisches Verbrechen begangen, dass du die nächsten Jahrzehnte bereuen wirst. Und dann ganz große Rehaugen. Nein, was meinst du denn? Die armen Kinder. Und es ist ja schon furchtbar, was die Juden wieder den Arabern antun. Weißt du, es kommt sofort dieser Satz. Also gerade im Schweizerdeutschen, oder? Also da gibt es überhaupt keine Hemmschwelle. Die klassische antisemitische Schachtel hervorzutun. Und ich schaue sie dann nur so an und sage genau wie Isabel Rohner, Frau, Leben, Freiheit schon vergessen, Taliban schon vergessen. Meint ihr wirklich, dass die afghanischen Mädchen, die vergewaltigt, missbraucht, mit 4 Jahren verheiratet,
verkauft werden?
Also das ist ein so millionenfaches Verbrechen, das seit 3 Jahren, 4 Jahren jetzt mittlerweile, seit dem schrecklichen Abzug unter der verdammten Biden-Administration. Meint ihr wirklich, dass diese Mädchen mit euch auf diese Demo tanzen würden? Sie könnten wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ihre Beine verkrüppelt sind, weil sie nur noch auf einem Auge durch die Burka schauen müssen. Und ich bin echt, also weißt du, wir haben doch mal, du hast doch so tolle Folge gemacht mit kognitiver Dissonanz. Mhm. Ich finde, das ist so ein verharmlosender Begriff meines Entsetzens, meiner Lebenserfahrung, dieser Lebensrealität, die mir eben in Form von völlig danebenen jungen Frauen und Freundinnen also die sind fleischgewordene, die sitzen mir gegenüber wie fleischgewordene antisemitische, pro-islamistische Bots, geprägt durch unsere Medien, der Bund, Tagesanzeiger, teils auch die Neue Zürcher Zeitung, ARD, ZDF, SRF. Und die schauen, die sitzen mir gegenüber und erzählen mir einen pro-islamistischen Scheiß, links akademischen Antisemitismus-Scheiß nach dem anderen. Es ist wirklich, es ist wie ein Staccato. Ich muss das wirklich zum Ausdruck bringen. Und dann bringe ich euch die Thesen. Ich gebe das Entsetzen weg und bringe euch dann staatstheoretische Thesen, weshalb dem so ist. Aber ich möchte diesem Ausdruck, meinem Gefühl gegenüber totalitären Menschen im nächsten Umkreis, im weiteren Umkreis, im beruflichen Umkreis gegenüber sitzen zu müssen. Ich möchte diesem Ausdruck des persönlichen Entsetzens, da möchte ich schon Raum geben. Es ist furchtbar. Einfach mal unter dem Strich. Es ist wirklich furchtbar. Ich lasse mich aber nicht mundtot machen. Wir machen weiter. And we win. They will lose. Aber die Fassungslosigkeit ist da.
Ja, ich will das einmal noch ergänzen. Also gerade in Berlin, glaube ich, war es wahnsinnig geschickt, diese Demo, wo ja, also 15.000 Leute, das ist schon viel, ne? Das ist richtig viel. Und ich glaube auch, dass an dieser Demo neben den wirklich Islamofaschisten, also ein Typ, der mit Taliban-Fahne durch Berlin geht. Ne? Das ist nicht so, dass das so, ach, ja, mir geht es um die Menschen in Gaza. Ne?
Das ist nicht Empathie, das ist ein Macht. Der Freddy-Menschenrechtler.
Genau, das ist ein Machtding. Ja. Und ich glaube aber schon, dass viele Junge da auch mitgehen, weil, ne, United for, ne, gemeinsam für etwas, Empathie, wir wollen einen Beitrag der Menschlichkeit, glaube ich, wirklich leisten. Problematisch, hochproblematisch ist natürlich, dass niemand auf dieser Demo, niemand hat United gegen Hamas gerufen, ne? Oder hat dieses im Kontext gesetzt,
nein, totale
dass für, also, ne, ja. für die Palästinenser wäre es gut, wenn die Hamas fallen würde. Ne?
Ja, absolut.
Und auch niemand hat für die Freilassung der immer noch gefangenen, gefolterten, in Erdlöchern steckenden Geiseln demonstriert. Mhm. Und das ist wirklich furchtbar. In Berlin gibt es noch eine Eskalationsstufe mehr, abgesehen davon mehrere. Es gab eine kleine Gegendemo in Berlin mit, die Polizei sagt, ungefähr 170 Gegendemonstrantinnen, Demonstranten, die für Israel, für die Freilassung der Geiseln demonstriert haben. Also Caroline Preisler war da auch wieder dabei. Rape is not resistance.
Ja.
Und die Polizei hat diese Gegendemo aufgelöst. Mit der Begründung, also offiziell der Polizei in Berlin, wir können diese Gegendemo nicht schützen. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Ne? Weil das Demonstrationsrecht ist ein unser Grundrecht, ne, zu demonstrieren, für welche Seite auch immer. Ne? Aber wenn die Polizei sagt, wir können euch nicht schützen, sagt das eben auch, dass die andere Demonstration nicht, hei, 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 wir tanzen und ne, alles ist schön und wenn wir nur laut singen und unsere Haare schwingen, dann werden die Mullahs das auch zulassen bei den Frauen, die sie gerade im Kerker vergewaltigt haben. Ne?
Ja.
Das zeigt die Gewalttätigkeit. Mhm. Und das ist doppelt problematisch in einer Stadt wie Berlin. Ne? Das ist die Hauptstadt. Also auch wenn Berlin vieles dafür tut, dass man das vielleicht auch mal hinterfragen sollte. Aber egal. Ne?
Naja,
das ist ein politisches Symbol. Und es ist eben kein Zufall, dass solche Aufmärsche mit Islamisten passieren in den Hauptstädten Europas.
Genau.
Bern.
Ja? Genau.
Oder jetzt Paris.
Es ist wie die Schlägertruppen der Nazis in den 30er Jahren. Die mussten auch nur demonstrieren. Die haben dann am Rande geschlägert. Aber es ist ganz klar, wenn die Polizei die Demonstration auflöst, weil sie den Schutz von jüdischem Leben oder Menschen, die sich für Israel und die Juden und Jüdinnen der heutigen Zeit nicht für die Toten, sondern für die Lebenden einsetzen, dass dieses Recht der Demonstration und des Sich-Einsetzens in unserer freiheitlichen Demokratie nicht mehr gewährleistet werden kann, sagt alles aus über, wie du das ganz klug beschreibst. Und ich finde, das sind Schlägertruppen, oder? Also ich habe mich ja auch am Delegiertenkongress der Syndicom, ich habe sehr tolle Voten gemacht sonst, aber ich habe so keine Lust gemacht, habe es auch nicht getan, gegen diese 6 Schreienden oder 7 Schreienden von 176 Delegierten, es sind ja immer eigentlich eine wahnsinnig laute Minderheit.
Sag mal, ist das äquivalent zum Deutschen Gewerkschaftsbund,
ja,
in Deutschland?
Ja, genau. Also nicht ganz. Es ist einfach der Medien, ne? Das ist die Mediengewerkschaft. Ich hatte meinen letzten Kongress. Deshalb darf ich da jetzt ein bisschen aus der Schule plaudern, ohne gerade sanktioniert zu werden. Also es gab 176 Delegierte in der Mediengewerkschaft, das war Journalistinnenbund, aber darüber hinaus. Also da gehören dann auch die Telekom-Angestellten, oder? Wer die Mediengesellschaft, sagen wir das mal vergleichbar. Also wirklich groß, wichtig, es war auch ein Bundesrat anwesend, also der Medienbundesrat der Schweiz. Also nicht eine unwichtige Veranstaltung, da gab es eben 6, maximal 8 von 176 Delegierten schreienden Extremisten, eben für Gaza, also deshalb sind alle diese Pro-Gaza-Resolutionen, Pro-Terror, verharmlosende Resolutionen verabschiedet worden, sehr antisemitische Resolutionen. Und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Lust, keine Kraft, mich diesen 8 schreienden, relativ brutal wirkenden, obwohl ich auch kollegial mit denen verbunden werden, Menschen auseinanderzusetzen vom Podium her, weil ich wusste, also gegen die 8 hätte ich locker kämpfen können, aber weil ich wusste, dass die große Mehrheit so peinlich berührt gewesen wäre oder über diese Auseinandersetzung, dass sie geschwiegen hätten. Und ich glaube, ich hätte das nicht ertragen. Der Kampf gegen die Extremisten, das ist kein Problem, da bin ich wirklich eine der besten Waffen. Aber das Alleingelassen werden, durch eine schweigende Mehrheit. Das ist das, was ich, glaube ich, nicht ertragen kann. Mhm. Ja, das finde ich. Darf ich schnell in Thesen, nachdem ich meine persönliche emotionale Betroffenheit ja so ausgedrückt habe, habe ich nur ganz kurz, möchte ich staatsrechtlich das zusammenfassen, weil ich rege mich zu Tode auf, aber dann mache ich ja meinen Kopf an und da kommt meistens was ganz Spannendes heraus. Also, ich nenne ja also diese Demonstrationen quasi Reichinekismus, könnte man den nennen, wie nach der Heidi Reichinek der Linken in Deutschland, oder? Also quasi oder die linke Variante von Trumpismus. Also ganz kurz, ist Empörung als politisches Geschäftsmodell perfekt verpackt für Instagram und Talkshows ohne jeden demokratischen Veränderungswillen? Erstens. Zweitens, dieser linke Trumpismus schützt den patriarchalen Islamismus unter dem Banner der Toleranz und verrät dabei Frauen und die gleichberechtigte Gesellschaft. Sie liefert Frauen, Juden und Jüdinnen, Homosexuelle, Lesben und Ex-Muslime an ihre Unterdrücker aus. Und wie? Indem Kulturrelativismus als Solidarität verkauft wird. Das, und dann noch, was habe ich noch, ist kein Fortschritt, eben dieser linke Trumpismus ist alles andere als Fortschritt. Es ist reaktionär, es ist totalitär, es ist ein moralinsaures, antisemitisch und digital aufgeladenes Ritual, das die reale Machtkritik, eben beispielsweise an Mullahs und Taliban, dass die reale Frauenfeindlichkeit durch eine multidiverse, plurale Betroffenheitsperformance ersetzt. Also die Betroffenheitsperformance, hast du jetzt gehustet, dabei war ich da so stolz.
Entschuldige bitte. Ja, ich habe es aber gut, ich habe es gut gehört, ich hoffe, die anderen auch. Es tut mir leid.
Ja, nein,
ich bin noch nicht so lange wach.
Ich ziehe dich nur auf. Es ist einfach das traurige Gesicht der Linken, die glaubt, für eine bessere Welt zu bekämpfen, davon von sich selber zu überzeugt ist und dabei jeden Tag mit jeder Demonstration die demokratische, feministische, gleichberechtigte Welt zerstört durch diese Betroffenheitsperformance.
Ja, ich habe dazu mehrere konkrete Beispiele tatsächlich.
Oh, danke,
und das super. Passt auch zu diesem Thema Brett vor dem Kopf, ne? Also ja, immer noch. Ich würde aber vorher gerne einmal etwas noch diskutieren. Also du hast vor ein paar Jahren ja das Buch Trumpism geschrieben, was ich immer noch allen empfehlen würde, wirklich zu lesen. Das ist super gut. Und jetzt übernimmst du das, also du hast danach oftmals gesagt, du könntest es auch anders nennen, also Trumpism, Bidenism oder Scholzism, also
Putinism, also diese neuen
Personalisierung von Politik. Ne? Und jetzt nennst du das Augenzwinkern ja durchaus Reichineckism. Aber ist das, also natürlich sprichst du damit so ein Problem an, der Personalisierung von Politik oder auch der Prominentisierung. Aber ist das nicht eigentlich kontraproduktiv, weil man es damit fast noch verstärkt und sagt, naja, also dieses Problem ist zurückzuführen auf eine konkrete Person und das ist es ja nicht. Eigentlich ist es ja ein mediales Problem oder ein Wahrnehmungsproblem.
Ja, aber es ist ja das Problem, also wenn du es nicht an Personen, also weißt du, das ist wie bei Nationalsozialismus. Nationalsozialismus oder Kommunismus klingt abstrakt. Klingt abstrakt, strukturtheoretisch. Und da habe ich schon auch einen Begriff für was die Reichinex und die Linken, die Pro-Islamisten, auch wie in New York der neu gewählte Zoran Mamdani, genau. Da habe ich schon auch
Bürgermeisterkandidat.
Also, genau, digitale islamistische Verwaltungskapitalisten und so. Nein, je konkreter, desto besser. Weil du kannst mit staatstheoretischen Begriffen wie Nationalsozialismus oder Kommunismus, was letztlich der Reichinekismus dann im Kern auch ist, oder Stalin, eben, es heißt ja auch Stalinismus. Ich finde es eben nicht schlecht, weil es ein Zeichen totalitärer Systeme ist, wie nach Hannah Arendt es eben sagt, dass die Politik nicht mehr öffentlich ist, sondern nur noch privat. Dass die Politik durch Autokraten oder die AG der Autokraten, könnte man es ja auch nennen, könnten Frau auch nennen, Autokratismus. Aber all diese Dinge gefallen mir weniger, als es wirklich an den Personen aufzuzeigen, und zwar im Spektrum von links bis rechts, von islamistisch bis Netanyahu beispielsweise.
Ja, ich finde das als Theorie total reizvoll. Und du hast recht, ne, du hast da total einen Punkt. Jetzt weiß ich aber nicht, ne, Stalin war ein Diktator, das heißt, der hatte de facto Macht und hat de facto auch Mord beauftragt. Reichenegg macht eigentlich nichts. Ne? Das ist, ich finde das so irre. Ah. Also wenn ich U-Bahn fahre in Berlin, ne? Gerade vorgestern, da gibt es immer so dieses Berliner Fenster mit Nachrichten, gibt es in jeder Stadt, ne? Also digitale Nachrichten. Du glaubst gar nicht, wie oft Reichenegg da vorkommt.
Ja, wahnsinnig.
Jetzt ist Reichenegg ist eine Abgeordnete im Bundestag.
Mit
und
einem
zwar der Opposition.
Ja.
Na, genau, also irgendwie 10% oder so, 9%.
Ja.
Das heißt, die ist nicht in der Regierung. Und der Grund, warum sie wird medial gehypt, Punkt. Es wird keine andere Politikerin und ehrlich gesagt momentan auch kein Politiker der Opposition so gepusht mit Medienpräsenz. Also es ist eine reine Beschreibung, wie sie. Man hätte ja auch sagen können, beispielsweise im letzten Bundestag in der Opposition war ja die Union. Und da gab es eine Abgeordnete, die auch ein bisschen poppig aussah, obwohl eben konservative Politikerin, Silvia Breer. Ne, das ist
ja,
die
genau.
Mit dem Irokesen, also ein bisschen Iro-mäßig fesch, ne, so ein bisschen bunt. Keinem Medium wäre in den Sinn gekommen, wir machen unsere tägliche Silvia Breer-Einblendung. Ne? Das hat schon auch was mit, ich glaube, wirklich politischer Sympathie erstmal zu tun, dass medial die Entscheidung getroffen wird, wir geben Sendungszeit.
Mhm. Ne? Und zwar massiv.
Aber jetzt rein politisch, also hat sie nichts getan. Also das ist reine Ankündigung, reine
naja, also sie bereitet mit der Propaganda als Narrativ, ja, politisch hat sie nichts erreicht oder nichts getan, aber sie bereitet mit ihren Narrativen den Boden für totalitäre Erklärungsmuster und konkrete politische Aktionen vor.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist
erstens
wichtig.
Und zweitens sollte ich halt den ganzen Mist Siegerjournalismus nennen. Hier Copyright Regula Stempfli. Siegerjournalismus wie Siegerfeminismus. Das sind zwei meiner fünf Bücher, die in der Schublade und dann im Archiv für Zeitgeschichte und im Archiv für Frauengeschichte vor sich hinmodern werden, weil ich dafür keinen Verlag finde.
Mm.
Also weil ich nicht bereit bin, Druckkosten zu bezahlen für eines der wichtigen Werke des 21., also des Anfangs des 21. Jahrhunderts über die digitalen Revolutionen, weil ich einfach der Meinung bin, ich habe bis jetzt immer verdient an meinen Büchern. Es geht nicht an, dass ich keinen guten Vertrag mehr kriege und quasi auf den Knien dankbar sein muss, ein Buch publizieren zu dürfen. Ich als wirklich wichtige Denkerin in diesem Bereich. Und ich bin also diesbezüglich überhaupt nicht kooperationswillig. Ich bin auch nicht kooperationswillig, mir eine Agentin suchen zu müssen, die dann quasi mir das Copyright auch verkauft, weil ich eben als Denkerin, so wie Hannah Arendt, die hat alle ihre Schriften in allen ihren Vorträgen wiederholt und zitieren dürfen. Und das das kannst du beispielsweise in neuen Buchverträgen nicht. Also es sollte vielleicht Zivil-Journalismus.
Ja, gut, also das ist eine Frage der Vertragsgestaltung. Nichtsdestotrotz, du sprichst was Wichtiges an.
Ja. Aber Zivil-Journalismus, du hast recht.
Würdest du das, ja, genau. Ich würde gerne beim Thema bleiben, obwohl ich unterstütze deine Beschreibung ausdrücklich. So, vielleicht ist es aber sinnvoller, dann doch nochmal auf die Frauen in diesem Fall zu gucken, die Macht haben, weil sie Ämter haben. Und da gibt es ein ganz konkretes Beispiel, was deine These kulturrelativistisches Handeln verpackt als Solidarität. Ne? Nochmal unterstreicht. Ne? Ja. Das hast du ja vorher als eine deiner Thesen gebracht. Also, Ferda Ataman. Ne?
Oh.
Unsere Antidiskriminierungsbeauftragte.
Also in Deutschland, die Antidiskriminierung.
In Deutschland, genau. Also Teil der, des Regierungsapparates damit.
Oh, immer noch.
Ja, immer noch. Ganz erstaunlich. Ganz erstaunlich. Und sie hat letzte Woche ein soziale Medien schön aufbereitetes Kacheldings gepostet mit einem Bild von ihr, also ihr Büro. Und darauf stand Folgendes. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass mein Computer nicht abstürzt. So, aber Multitasking ist alles. Also, Zitat Ferda Ataman, 2025 im Juni. Heute ist ein guter Tag für die Religionsfreiheit. Zum ersten Mal dürfen Lehrkräfte an öffentlichen Berliner Schulen mit Kopftuch unterrichten. Punkt. Zitat Ende. So. Was ist der Kontext? Der Kontext ist der folgende. Das Bundesverfassungsgericht hat vor einiger Zeit ein höchst umstrittenes Urteil veröffentlicht, dass nämlich das Kopftuchverbot an Schulen, nicht auf Berlin bezogen, sondern bundesweit, ne, Bundesverfassungsgericht, pauschal nicht geht, sondern das begründet werden muss im Einzelfall. Und da haben mehrere Bundesländer bereits vor und nachgezogen, ne, und ihre Gesetze dementsprechend geändert. Und jetzt macht es auch Berlin. Berlin hat angekündigt, das Neutralitätsgesetz des Landes dementsprechend anzupassen, sodass künftig Unterricht mit Kopftuch für Lehrerinnen nicht mehr ausgeschlossen ist, sondern im Einzelfall geprüft wird. Ne?
Ich bin schockiert. Ich bin wirklich sprachlos. Ich habe das total verdrängt. Ich habe das am Rande gesehen, dass da offensichtlich das Bundesgericht ein Verfassungsgericht einer der idiotischsten Entscheide überhaupt getroffen
Absolut.
Hat. Aber ich hab's völlig verdrängt. Und was du mir jetzt erzählst,
Absolut.
Ist erhöht meine Verzweiflung und meine Lust auf Auswandern noch mehr.
Das ist ein Riesenbrett vor dem Kopf, gegen das mehrere Leute auf mehreren Ebenen in mehreren Institutionen aktiv gegengerannt sind. Ne? Aktiv. Mhm. So, das Neutralitätsgebot des Staates ist ein ganz, ganz hohes Gut. Ne? Der Staat hat neutral zu sein. Und in Deutschland haben wir eine Trennung. Hier auch, staatliche Organe sind angehalten, eben keine religiösen Symbole zuzulassen. Und das Kopftuch ist natürlich nicht nur ein religiöses Symbol, sondern es ist auch ein Symbol der Unterdrückung. Denn Frauen, die es ablegen wollen auf dieser Welt, bezahlen diesen Wunsch oft mit dem Tod. Ne?
Es ist kein freiwilliges Ding. Ich würde sogar weitergehen, es ist ein ideologisches Symbol. Also es ist wie wenn du ein Hakenkreuz, wie wenn du mit dem Hakenkreuz in der Schule unterrichtest. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Oder es ist 2025, das war wahrscheinlich 1900, nein, es war auch 1920 nicht anders. Die Verschleierung der Frauen hat nichts mit dem Islam zu tun, sondern mit der islamistischen Ideologie. Oder? Und das ist, glaube ich, entscheidend. Also es war so wichtig, da zu unterscheiden, und genau das wird nicht gemacht.
Ja.
Es ist ein ideologisches,
Weißt
du, und es gibt ja auch Kopftuch und Kopftuch, oder?
Mm.
Also du kannst durchaus ein Kopftuch tragen, dass es wie ein modisches Accessoire ist und nicht ganz klar schwarz, ideologisch, politisch motiviert, um die islamistische Iran Machtherrschaft in Berlin noch weiter zu etablieren.
Ich will auf zwei Punkte noch mal raus. Also dieser das Zitat von Ferdinand Ataman, heute ist ein guter Tag für die Religionsfreiheit. Das ist ja genau das. Ne? Das klingt so nach Solidarität und jeder darf so leben, wie er möchte. Ne? So. Aber
und
was ist
sollte.
Denn mit der Religionsfreiheit der Kinder? Was für ein Zeichen ist das, wenn eine Lehrerin mit Kopftuch unterrichtet für muslimische Mädchen? Ne? Also das macht ja nochmal wirklich, das baut Druck auf. Ne? Es ist, als Lehrerin bist du ein Vorbild. Und was ist das auch ein Zeichen für Jungs? Ne? Was ist das für ein Frauenbild, was da in einer herausgehobenen Rolle und in einer Rolle der Staatsvertretung, ne? Es geht hier um öffentliche, staatlich finanzierte Schulen. Der Staat ist ja zuständig dafür. Ne? Das ist eine Bringschuld des Staates. Zumindest sollte das sein. Also das Religionsfreiheit, das geht nur auf beide Seiten. Ne? Und das ist eben da nicht gegeben. Ihr Zitat ist aber noch mal interessant, und zwar im zweiten Satz. Und da habe ich ein Vorschlag für alle Hörer von die Podcastin und alle Hörerinnen, die Lehrer kennen in Berlin. Ferdinand Ataman sagt nämlich, zum ersten Mal dürfen Lehrkräfte an öffentlichen Berliner Schulen mit Kopftuch unterrichten. Ich rufe alle Lehrer in Berlin auf und in allen anderen Bundesländern, wo diese Regelung auch schon gilt, geht mit Kopftuch in die Schulen. Aber ich rufe vor allem die Lehrer in Neukölln, in Berlin-Neukölln auf, ne, an genau diesen Schulen mit einem sehr, sehr hohen Anteil muslimischer Jungs. Ne, und es gibt mehrere Schulen und auch Viertel, wo es wirklich Probleme gibt. Wir hatten jetzt gerade auch den Fall, der auch für Öffentlichkeit gesorgt hat, weil ein homosexueller Grundschullehrer erzählt hat, wie sehr er auch gemobbt wird schon von seinen Grundschulkindern, weil sie herausgefunden haben, dass er schwul ist. Ne? Es ist wirklich ein Problem. Aber was würde eigentlich passieren, wenn Lehrer, Männer, Kopftuch tragen würden? Und ich sage euch wirklich, das glaube ich wirklich, das würde weltweit für Aufruhr sorgen, insbesondere in islamischen und islamistischen Ländern und Regionen, dass sie das als absolute Gotteslästerung, ne? Also da würden Fahnen brennen.
Ja, aber deshalb möchte ich nicht, dass die Lehrer da ihr Leben riskieren.
Ich will damit
also
sagen,
die Nicht-Neutralität, die ist absolut gegeben. Und sie ist ebenso gegeben, dass diese Neutralität nicht gegeben ist, weil genau die Lehrer eben nicht Kopftücher tragen dürfen, weil sie sofort umgebracht werden von einer extrem lauten Minderheit. Und diese Morde von den Medien alle verheimlicht werden. Diese Morde dann als Amoklauf oder als Einzeltat, als psychisch Verwirrte dargestellt werden und der politischen strukturellen Herkunft entkernt werden. Alle mit dem Ziel, respektive wo wir schon sind, dass in 10 Jahren in den einschlägigen Quartieren in Berlin die Lehrerinnen ohne Kopftuch nicht mehr unterrichten dürfen können. Das
ja,
ist das Thema.
Ja, das darf
und
natürlich
ich
nicht
aber,
dazu kommen.
Ihr habt einen CDU-Bürgermeister. Where is he? What does he do?
Weißt du, das würde ich mir auch so wünschen, dass Kai Wegner Kopftuch trägt mal.
Ja.
Erinnerst du dich, vor ein paar Jahren gab es doch diesen Fall in Österreich, wo der Bundespräsident Van der Bellen aufgerufen hat, als Zeichen der Solidarität mit der islamischen Community oder muslimischen Community, wo er die Frauen in Österreich aufgerufen hat, Kopftuch zu tragen. Aber er hat nie aufgerufen, die Männer, tragt doch mal Kopftuch, so als Zeichen, dass ihr solidarisch seid mit euren muslimischen Mitbürgerinnen.
Ja, da bist du natürlich als Atheistin blasphemisch. Also das ist dann, das würde sofort unter dem Blasen.
Ich bin da vor allem,
du hast
komme
recht.
Ich vom Theater,
ja.
Weißt du?
Ja,
also
klar.
Das und es wird, ich staune aber immer wieder, wenn über Kopftuchdebatten debattiert wird, dass das einfach, es wird einfach als gegeben angeguckt. Na, es betrifft nur Frauen.
Ja.
Aber es wird nie
Sehr
thematisiert.
Klug.
Es wird nie
Sehr
thematisiert.
Klug. Ja, genau. Genau, sehr, sehr klug. Ja, ja das auch das.
Ist ein stimmt Brett nicht vor dem Kopf.
So. Der Brett, genau, das Brett vor dem Kopf und das Brett vor dem Kopf der Medienberichterstattung. Es gibt keine Recherche zu China und Iran. Hm. Es ist nämlich die Volksrepublik China, die die Aufbereitungsanlagen von iranischer Urananreicherung, die jetzt mit großem Erfolg und glücklicherweise zuerst von den Israelis und dann von den Amerikanern bombardiert wurden und entgegen den postkolonialen Islamismus verteidigen, sicherlich auf Jahre hinaus auch zerstört wurde. Also China, es ist China, die die Aufbereitungsanlagen für die iranische Urananreicherung geliefert hat und zum Teil auch gebaut hat. Deshalb ist das auffällige Schweigen zum Krieg in Nahost durch China sehr auffällig. Mhm. Noch auffälliger ist, dass unsere Journalisten und Journalistinnen, die zum Teil durch ganz viele Mediengesetze geschützt, gefördert, finanziert werden. Ich denke auch durch die Gebührengelder von ARD, ZDF und all den deutschen Sendeanstalten, bei SRF sowieso auch die Gebührengelder und ORF. Dieses empörende Schweigen über die Rolle Chinas in Iran ist ein absolutes Propagandastück der postkolonialen, islamistischen Eroberer unserer demokratischen Welt. Also, was ist passiert? 90% der Ölexporte von Teheran, also die Finanzierung des Mullah-Regimes, sehr verehrte Damen und Herren, gehen in die Volksrepublik China. Diese Einnahmen machen den größten Teil des iranischen Staatshaushaltes aus. Und Peking kauft nicht nur Irans Ölexporte, sondern auch die Streitkräfte trainieren gemeinsam. Wir hören von Nordkoreanern in Russland, in Putins Armeen. Wir hören aber nichts von chinesischen Streitkräften, die mit den iranischen kämpfen. Seid ihr eigentlich alle verbrettert, verbohrt? Weshalb recherchiert da niemand?
Weil es einfacher ist zu sagen, oh, Putin hat gesagt, er macht es nicht, jetzt macht er es doch, jetzt hat er es gemacht und eigentlich hat er doch Klopapier an den Schuhen. Das ist halt...
Ja. Nein, also ich finde es extrem entscheidend, also ich finde es so wichtig. Iran ist die größte Gefahr für die Welt. Weshalb darf Iran nie auch nur über ein Milligramm angereicherten Uran verfügen? Weil dann kommen die Postkolonialistinnen und sagen, ja, es geht nicht, das haben ja auch Indien und Pakistan und so, haben ja auch eine Atomwaffe. Nein, liebe Kinderchen, das ist nicht dasselbe. Die Mullahs preisen sind ein Todeskult. Der Islam im Iran ist ein Todeskult. Die preisen jeden Tag die Märtyrer, den Tod der Juden und den Tod des Westens. Also sie sind bereit, und es hat sich auch gezeigt im 10-jährigen millionenfachen Krieg zwischen Iran und Irak, also zwei muslimisch geprägten Ländern, da hatte der Westen nicht viel zu tun, außer dass sie die Waffen geliefert haben, oder? Also die Drecksfirmen. Aber dass die Millionen Ermordeten, Verhafteten, also es ist einer, wer sich ein bisschen um Weltpolitik kümmert, sollte davon wissen. Und da hat sich gezeigt, dass die Mullahs durchaus, also nicht nur da, sondern auch in Gaza zeigt sich, die Mullahs sind überall, die Hamas, die Hezbollah, die Houthis, alle Islamisten sind eigentlich immer bereit, sofort die eigenen Kinder, Frauen, sich selber zu opfern als Märtyrer für the right cause. Wie die Kommunisten unter Stalin, die absolut bereit waren, die schlimmsten Morde in der eigenen Familie zu veranstalten, zugunsten der richtigen Lehre. Und darüber wird in unseren Medien nicht diskutiert. Das ist ein Fanatikerregime, das ist wie Hitler, der bis zum letzten Tag 1945 herausgegeben hat, eben der totale Krieg und das Deutsche dazu führte, dass es so bitter, du siehst es überall in allen von Nationalsozialisten besetzten Ländern, dass die bis zum letzten Tag Häuser verteidigt respektive die Alliierten umgebracht haben, oder?
Es gibt
statt
ja dieses,
sich zu ergeben.
Dieses berühmte Zitat auch von Golda Meir, ne? Die sagte, dass das Problem ist, dass die Palästinenser also der Konflikt hört dann auf, wenn die Palästinenser anfangen, ihre Kinder mehr zu lieben, als sie uns hassen.
Ja, es ist eigentlich ist die Araber, dass die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie
hassen. Ja, Golda Meir sagt ja auch, sie selber ist Palästinenserin. Ne? Weil das
genau.
Okay, gut.
Genau.
Ja.
Aber also das ist mir wichtig. Also China ist so involviert in diesen Iran-Konflikt und dass wir in unseren westlichen freiheitlichen Meinungsdemokratien, auch mit Meinungsfreiheit, dass wir davon nichts hören, ist nicht nur so ein Skandal, sondern ein totales Versagen der Medienpflicht und
das
der Auskunft und der Informationspflicht. Oder?
Hast du völlig recht.
Das ist, und das passt brillant zu deinem Brett. Also das ist zugebrettert, oder? Weil das sind die entscheidenden geopolitischen Linien, die da laufen.
Noch eine mehr. Also ich bin
der
festen Überzeugung.
Oh, ja.
Nein, also ich würde das einfach noch ergänzen. Ich glaube, wenn der Iran wirklich eine Atombombe hätte, würde das zu massiver Aufrüstung weltweit führen. Massiv. Also dann
Wenn Iran eine Atombombe hätte, sorry, das ist der nukleare Holocaust.
Ja, aber das, weißt du, diese... Ich gestehe es doch der jungen Generation zu, oder ich hoffe es auch, ne, dass die schon auch darauf hinwirken. Nein, nicht mehr, kann ich dir sagen. Ich kenne mehrere, die jetzt laut lachen. Wie alte Tante ist, junge Generation.
Genau.
Aber dieser, ne, wir wollen in einer Welt des Friedens leben. Aber das tut ihr nicht, wenn ihr für das Mullah-Regime auf der Straße tanzt. Das tut ihr nicht.
Also, ne? Also wer der Frieden,
sondern muss dann stehst du auch für Aufrüstung, junge Frau mit dem Pali-Tuch, die die Vernichtung Israels.
Also wer den Frieden will, muss für den Krieg vorbereitet sein. Das ist ja sowas von klar. Also es wird nicht nur verschwiegen, sondern es wird gelogen, dass sich die Balken bieten. Die ganze Hilfsgüter, die ganze Hilfsgüter lügen in allen unseren Zeitungen. Sorry, alles. Oder Israel sperrt wieder Hilfsgüter nach Gaza. Das ist eine verdammte Lüge. Erstens, Ägypten öffnet seine Grenzen für die Hilfsgüter nicht. Zweitens, die Hilfsgüter, wenn sie wenn das Essen, die Nahrung an die Hamas geht, dann wird die Hamas gestärkt, weil das braucht sie, weil alle anderen Finanzierungsmittel weggefallen sind, eben vor allem auch durch den Iran, die Hezbollah und die Houthis, also weil diese direkten Kommunikationslinien von den Israelis im Krieg beendet worden sind, weil das Ziel ist ja, die Hamas zu beseitigen, oder? Also ist die Hamas drauf und schießt gerne ihre eigenen Leute, damit sie die Hilfsgüter kriegen, um sie 20-50-fach verteuert zu verkaufen und so zu Geld zu kommen, um ihre eigenen Kämpfer bezahlen zu können. Weil wenn sie die Kämpfer nicht bezahlen können, sind diese Märtyrer zum Teil zwar immer noch, es gibt ein paar Fanatiker, aber die meisten sagen auch immer mit Marx, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Nicht mit Marx, mit Bert Brecht. Okay? Also, und diese Geschichte wird nie erzählt. Und
noch
es ist
ein
ja
Aspekt.
Klar, nur ganz klar, es ist, also ich als Israel, erstens mal, you can't start a war and then start whining when you're losing it. Du kannst keinen Krieg beginnen und dann zu jammern beginnen, wenn du ihn verlierst. Israel hätte schon längst alle Versorgungslinien abkapseln müssen in den Gazastreifen, weil die Hamas ihre Militärstrategie, die haben 17 Jahre das größte Tunnelsystem der ganzen Welt. Alle eure Euro-Millionen, meine Schweizer Franken, Milliarden, Milliarden, Milliarden sind in diesem ausgeklügelten, digitalen, elektrifizierten, mit Aircondition ausgestatteten Tunnelsystem in Gaza. Davon hören wir auch nichts. Und sie tun Teufel, sie erschießen jeden Palästinenser, jede Palästinenserin, wenn sie in den Tunnel will, um sich vor den israelischen Bomben, die nur ganz selten gesetzt werden, schützen wollen.
Das ist noch so ein Beispiel für ein Brett. Ich glaube, der Westen krankt daran, dass wir denken in unserer Überheblichkeit, die ganze Welt denkt wie wir.
Aha,
also ja. Was würden wir machen und auch gerne anfangen auf der individuellen Ebene, wenn wir viel Geld bekämen? Da gibt es bestimmt einige, die sagen, oh, ich würde eine Wissenschaftsstiftung für Frauen gründen.
Ja.
Ne? Aber ganz viele würden sagen, ach, ich würde mir eine Wohnung kaufen. Ich würde gucken, ne, dass ich ein schönes Leben habe. Ne? Ich würde es mir schön einrichten. Ich würde gucken, dass meinen Kindern gut geht. Und diese Denke übertragen wir. Das heißt, mit den vielen, vielen Milliarden, die in den letzten Jahrzehnten nach Gaza gegangen sind, was hätte der Westen
gedacht,
da werden Universitäten gebaut, da werden tolle Häuser gebaut, da wird ein tolles Infrastruktursystem gebaut.
50-fache
ne?
der Marshallplanhilfe nach Deutschland, da gibt es Schulen, Universitäten, es gibt
blühende
Riviera,
ne?
Es gibt eine Riviera am Mittelmeer.
Ja.
Nein. Oder was macht der Iran mit seinen Milliarden an Öleinnahmen? Da kannst du eben auch Universitäten, du kannst dieses wahnsinnig schöne Land mit seinen wahnsinnig inspirierenden, unglaublich hochzivilisierten, seine uralte Zivilisation, Perser, kannst du wirklich zum Paradies des 21. Jahrhunderts umgestalten. Was machen die Mullahs? Die brauchen die Milliarden, um sich selber zu bereichern. Die sind übrigens alle wahrscheinlich auf Schweizer, luxemburgischen, maltesischen Banken. Das nur als Klammerbemerkung. Und sie planen ein Vernichtungsprogramm gegen Israel. Sie investieren all diese Milliarden. Stellt euch vor, was mit diesen Bomben, was wir vernichten mussten, damit wir überleben im Westen. Wie viele Milliarden da in einem Moment einfach zerstört werden. Milliarden, die für Zivilisation ausgegeben werden können.
Und für ein schönes
und Demokratie.
Leben, für ein zufriedenes Leben, für ein gleichberechtigtes, frohes, glückliches.
Aber nein!
Aber der Fokus liegt nicht dran. Von daher deine Beschreibung Todeskult, das trifft es schon sehr. Ich habe noch ein konkretes Beispiel mitgebracht.
Ja, wir ergänzen uns wieder.
Ja.
Ich wollte zwar eigentlich nicht, wobei ich finde diese Leerstellen in meinem Siegerjournalismus, der Theorie des Siegerjournalismus, also Trumpismus, die finde ich schon entscheidend, dass wir die immer benennen, weil wir die Einzigen sind, die das tun. Weil die jungen Frauen und die alle Frauen werden ausschließlich von ZDF, ARD und SRF, Apokalypse und Filterkaffee, einen meiner Lieblingspodcasts, aber in der Presseschau ständig mit pro-islamistischer Propaganda eingemüllt. Wirklich. Und dann sagen mir die jungen Frauen noch, nein, also es ist ja so israelfreundlich, die Berichterstattung. Das finde ich auch extrem köstlich.
Ja, aber kognitive Dissonanz. Ich empfehle die Folge übrigens, die war wirklich toll.
Verlinken wir.
Wir kehren zurück nach Deutschland und gehen jetzt mal weg aus Berlin und dieses Berlin-Bashing, wo ich diese Stadt so sehr liebe, ne, sondern gehen in den hohen Norden, nach Kiel. Kiel hat einen veritablen Shitstorm an der Backe und das sehr verdient. Was ist passiert? An der Universität Kiel, eine große, tolle Uni, war ich auch schon persönlich da, mehrfach tatsächlich, gibt es wie an vielen Unis eine Vielzahl von Hochschulgruppierungen. Ne? Also jede Art von Studierendengruppe, also ihre eigene Hochschulgruppe.
Niederschulgruppierungen.
Und Kiel hat tatsächlich über 100 Hochschulgruppen, verschiedene. Und eine Hochschulgruppe, die gibt es so seit 15 Jahren, habe ich recherchiert, 2010 tauchte sie zum ersten Mal auf. Das ist die sogenannte Islamische Hochschulgruppe. Eine Gruppierung von islamischen Studierenden. Da hört es aber mit der Transparenz tatsächlich auf. Ich habe keine Infos gefunden, wie groß die ist oder wer da alles drin ist. Aber es gibt sie, die Islamische Hochschulgruppe. Und jedes Jahr bekommen die Räume von der staatlichen Universität Kiel zur Verfügung gestellt, um durchzuführen eine, Zitat, islamische Woche. Oder zum Teil heißt sie auch Islamwoche, je nachdem. Und die war dieses Jahr auch, 2025, und fand statt im Mai in Räumen der Universität. Und was passierte da? Also der Star-Redner war ein islamistischer Influencer aus dem Netz, Sertaş Odabaş, der vom Verfassungsschutz der salafistischen Szene zugeordnet wird. Also ein Islamist, ein Antidemokrat wurde
ein Terrorunterstützer, ja.
Ein Terrorunterstützer, ein Sexist, ein Frauenfeind wurde von der Uni Kiel unter dem Veranstaltungsmotto dieser islamischen Hochschulgruppe in die Räume, die wir alle finanzieren, eingeladen, um da sein Weltbild darzulegen. Und in seiner Rede hat er auch erklärt, in welchen Kontexten es Männern erlaubt ist, Frauen zu züchtigen. Hurra, hurra, wie großartig ist die Freiheit von Forschung und Lehre. Ich werde ein bisschen bitter. Es geht aber noch weiter. Bei dieser islamischen Woche oder Islamwoche galt nämlich Folgendes. Es gab unterschiedliche Eingänge für Frauen und Männer. Und Frauen sollten sich hinten in den Hörsaal setzen und Männer nach vorne, also Geschlechtertrennung. Darauf angesprochen, also das wurde dann publik, weil einige das mitgekriegt haben und sich beschwert haben bei der Hochschulleitung, aber auch bei der lokalen Zeitung in Schleswig-Holstein.
Ja, genau. Weil ZDF hätte sich nichts darüber gebracht.
Da haben dann also die Medien nachgefragt bei der islamischen Hochschulgruppe, hey, hallo, stimmt das? Gab es da Geschlechtertrennung? Und die islamische Hochschulgruppe hat sich nicht war sich nicht zu blöde, sich zitieren zu lassen mit, nein, es gab keine rigide Geschlechtertrennung. Diese Geschlechtertrennung, Zitat, sei ein freiwilliges Angebot gewesen. Meine Fresse. So, ich habe das mitbekommen, zu einem Zeitpunkt, wo die Kieler Nachrichten berichtet hatten und zwei Medien, die allgemein dem rechten Spektrum gerne zugeordnet werden und damit verunglimpft werden. Ne,
ja,
auch.
Es ist auch schwierig, die zu zitieren. Ja, ja.
Und es dauerte richtig lang im Zeitalter des Online-Journalismus, ne, wo du ja Recherche, also innerhalb von 3 Stunden würden Regula Stempfli und ich
eine saubere Recherche
hinkriegen. Ja. Also es dauerte, ich würde sagen, 1,5 Tage. Dann wurde das aufgegriffen von Welt und einige andere zogen danach. Ich habe immer noch nichts gelesen, also die Berliner Zeitung hat berichtet, aber doch manche Linke bis heute nicht.
Nein, und das werden ist auch ein nicht. Riesenproblem. Die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit wird nicht berichten darüber. Mit Absicht, mit Ansage. Und dann denke ich schon, also die werden wie in den 30er Jahren verurteilt werden, in 30, 40 Jahren. Weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass we win, they lose.
Ich hab den Ast, also die Universitätsleitung hat Stellung genommen und sich davon distanziert. Und es läuft jetzt auch das Verfahren, dass das im Landtag Schleswig-Holstein besprochen wird. Ne? Und also da ist es sehr aufgefallen. Wie gesagt, öffentlich finanzierte Universität. Ich habe den AStA kontaktiert letzte Woche, weil ich dachte, es kann nicht sein. Was sagen denn die Studis dazu? Ja, also, sie müssen sich doch auch äußern. Und zu meiner wirklichen Freude hat der AStA, der sich im Vorfeld in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert hat, wenn es um Frauenrechte geht. Also die haben 2019, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, auch von einer Hörerin, 2019 hat der AStA der Uni Kiel sich gegen ein Verschleierungsverbot ausgesprochen an der Hochschule. Ne? Also sehr schräg, aber ne, Studierendenzyklen, also die Zeit, in der Studis politisch aktiv werden an ihrer Hochschule, ist sehr, sehr kurz, weil Studis meistens nicht länger als 4, 5 Jahre an der Hochschule sind. Das heißt, das ist jetzt ein neuer AStA und die haben sehr gut reagiert und haben eine Stellungnahme an die Presse gegeben und auch mir geschickt, wo sie sich auch klar distanziert haben. Also da der Hinweis. Nichtsdestotrotz, die ganze Kiste ist hochproblematisch und zeigt natürlich auch, es ist kein Zufall, ne, dass solche Islamisten es geil finden, an Unis aufzutreten. Ne? Unis sind der Kern unseres Wissenschaftssystems und steht ein ganz wichtiges Symbol auch für unsere Freiheit.
Da haben sie gelernt von den Linken. Also die totalitären Marxisten und Kommunisten und Sozialisten sind ja völlig abgesackt und haben versagt nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder es gab, also die Möglichkeit des Dritten Weges wurde von den Roten Brigaden bei Aldo Moro in die Luft gesprengt. Die Terroristen Baader-Meinhof haben dann die alte Ideologie ihrer Väter, die sie vorgaben zu bekämpfen, sofort wieder den Antisemitismus wiederbelebt. Also auf Entebbe haben die RAF-Terroristen als erstes die Juden von den anderen Menschen getrennt, um die Juden früher umzubringen als die anderen Passagiere. Das sind alles ganz, ganz wichtige Geschichten, die gezeigt haben, dass letztlich gerade in Westdeutschland die Kommunisten, die Totalitären, die Sozialisten, die Postkolonialen, die Foucaultianer und die Judy Butlers dann ab 1999, die haben in der realen Welt bei den Wahlen eigentlich keine Chance. Wo sie aber wahnsinnig viel Chance haben, ist an den Universitäten. Und den Ideologien und den Theorien. Du kannst dir nicht vorstellen, Isabel Rohne, dass ich in den 80er Jahren, es sind nicht zu unterschätzen, Narrative sind nicht zu unterschätzen, um Göttin willen nicht. Nein, ich bin viel mehr schockiert. Also ich finde diese Hegemonie in unseren Medien, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen von antidemokratischen, antifeministischen Mörderfantasien, Folterfantasien, die auch zum Teil inszeniert werden, die quasi vom Westen mit einem ungläubigen Nihilismus beantwortet werden. Oder? Am Schluss sind wir alle nur Tiere, die einander zerfleischen, oder? Und überhaupt keine Urteilskraft und auch einen Kampf für die Demokratie mehr zeigen. Also kein Engagement für die reale Welt. Nein, ich finde diese kulturelle Hegemonie, der folgt übrigens immer Bomben. Oder es ist immer eine Kombination von kultureller, intellektueller Hegemonie und wahrer Gewalt. Das ist ja auch der Trick der Mullahs. Oder? Also ich finde ja auch, wenn Natalie Amiris und alle die Iranerinnen, die für Frau Leben, Freiheit eingestanden sind 2022, die eigentlich auch keine antisemitische Ressentiments immer wieder propagieren über ihre Mikrofone, die sie erhalten, finde ich aber sehr schwierig, wenn so Sätze fallen wie, es ist doch nie eine Demokratie durch Bomben entstanden, sehr verehrte Damen
doch,
und Herren.
Doch, in Deutschland.
Genau. Also echt.
Oh mein Gott.
Und dass das nie kommt, oder dass der Krieg
nicht
die Mutter... Ja, doch. Also das ist in all diesen Presseclubs plappern diese unbedarften Journalistinnen echt völligen Bullshit. Und nobody screams in between, oder? Also es ist echt krass. Und das finde ich, wahnsinnig schwierig und problematisch. Also, um zurückzukommen auf dein Beispiel. Ja, die Islamisten fühlen sich tatsächlich wohl an den Universitäten. Sie sind auch seit Judith Butler, also Michel Foucault, ich habe noch so einen Teil mitgekriegt. Es hat begonnen vor allem in den 1990er Jahren, also vor allem nach dem Fall der Mauer, als allen, selbst dem letzten marxistischen Bauer in der ökologischen Genossenschaft klar wurde, dass der Kommunismus, das Sowjetsystem, also der Kommunismus scheitert immer, überall. Punkt, Nathan, Niente. Selbst als es ihm da klar wurde, dann haben sich die großen Schriften, also ich finde ja eben Marx und Foucault sehr spannend zum Lesen, haben sie sich auf den Marsch durch die Institutionen konzentriert, wie sie schon in Westdeutschland nach 1968 gemacht haben. Und diesen Marsch durch die Institutionen in Kultur, Medien und Wissenschaft, ein Marsch übrigens, an dem ich teilweise auch beteiligt war, im großen Glauben für Zukunft und Freiheit und und Leben und einem großen Aufbruch, den meine Generation gekennzeichnet hat, gerade die Linken. Nur bin ich einfach gescheit genug, auch wieder mich selber vor allem zu hinterfragen und kritisch hinzublicken.
Ich finde das total wichtig, dass du das tust und auch öffentlich machst, ja, ne? Dass du Teil der linken Bewegung auch bist.
Ja, absolut. Ja, absolut. Und diese Selbstkritik, die eben nie in den Linken oder eben viel zu selten in den Linken stattfindet, oder sie werden dann marginalisiert, weil es gibt genügend herausragende Schriftsteller von Solzhenitsyn über Camus, die ganz klar den Totalitarismus ihrer eigenen Freunde entlarvt haben. Aber dieser Marsch durch die Institutionen, der ist 2025 in den Wiener Festwochen bei Milo Rau in diesem linkskommunistischen, totalitären, pro-islamistischen Duktus angekommen. Wir dürfen nie vergessen, Leute. Es heißt eigentlich nicht Iran. Es ist die Islamische Republik Iran. Der Iran definiert sich bis heute als revolutionäre Garde. Und deshalb sind die Revolutionäre wie Milo Rau und all der Rest so geil auf diese Bewegung und können dann eine kulturelle Massenbewegung werden. Und sie knüpfen dabei an, ganz kurz nur noch einen kleinen Einschub, der auch nie in der Presse erwähnt wird, Algerienkrieg. Der Algerienkrieg hat die Heimat von über 150 Jahren von einem gemeinsamen Zusammenleben zwischen quasi Franzosen und Marokkaner und Marokkanerinnen, die ja alle als Franzosen galten, das ist ja das andere Modell des französischen Kolonialismus, innerhalb ein paar Monate zerbombt. Also die Kombination von kultureller Hegemonie mit Terror schafft es, funktionierende gemeinschaftliche Gesellschaften, also auch vielsprachig, viel religiös, innerhalb Monaten so auseinanderzudriften, dass sie im Bürgerkrieg landen. Algerien war das Beispiel, Jugoslawien übrigens genau gleich. Und das ist eine ganz gefährliche und das ist eine wichtige Lektion, die sich jetzt in Berlin zeigt, wo der Machtkampf der kulturellen Hegemonie mit teilweise Attentaten, die jetzt als anonyme und Einzelakte von Messerattentaten quasi entpolitisiert werden, also dass dieser Eroberungsfeldzug von Revolutionsgarden islamistischer Prägung, die als authentische Prägung innerhalb der kommunistischen und sozialistischen und sozialdemokratischen Ideenführung gilt. Das ist gefährlich, Leute.
Und das ist gefährlich. Das und jetzt kommen wir zur feministischen Dimension. Woran es auch krankt in der Bewertung dessen, was wir erleben, was wir auch sehen können, ne, was passiert auf den Straßen oder was in der Uni Kiel passiert ist, ist, dass diese Dimension, was bedeutet etwas, was passiert für die Rechte von Frauen und Mädchen, nicht da ist. Beziehungsweise, wenn der Gedanke kommt, was das könnte ja irgendwie auch eine feministische Dimension haben oder eine frauenrechtspolitische Dimension, wenn Iranerinnen und Iraner auf die Straße gehen und eben sagen, wir stehen hier für Israel, ne, dann wird das als Lappalie abgetan. Also wir haben da ein Bewertungssystem, ein Wertesystem, obwohl wir in einer Demokratie sind und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen Teil unseres Grundgesetzes ist, was völlig in Schieflage gekommen ist. Ich habe dazu auch ein Beispiel und ein Beispiel, was nochmal anschließt an unser Gespräch in der letzten Folge vom 14. Juni. Eine, ich finde, total gelungene Folge, die ich auch allen nochmal empfehlen möchte. Ich habe nämlich in dieser Folge auch berichtet und wir haben darüber gesprochen, über das, was Gertraud Klemm, der großartigen feministischen Künstlerin und Schriftstellerin, gerade passiert ist in Österreich, nämlich dass sie gecancelt wurde von einem Verlag, der sie rausgekickt hat aus einer bereits angekündigten Anthologie. Und hier habe ich ein Update. Und es ist wirklich, wirklich irre. Also sie wurde rausgekickt mit der Begründung,
weil sie, Zitat, eine nicht intersektionale Perspektive auf feministische Fragen vertrete. Wir haben darüber ausführlich gesprochen im Mitte Juni.
Und deine Kritik des reinen Gedankens, also das klingt wie, Frauen müssen die reinen Gedanken verfolgen, sonst gehören sie nicht mehr zu Frau.
Den
zu
reinen, ja, den Feminismus reinen, und ja. Der muss intersektional sein, genau, und muss super. Eben alle unter einen Schirm nehmen, ja. alle, die da rein wollen, und überhaupt nicht reflektiert, dass die Interessen von alle sehr unterschiedlich sind. Naja, anyway, wir haben berichtet und damals begann so die Berichterstattung über diesen Fall. Ich meine, der große Bericht in Zeit war gerade erschienen. Inzwischen haben wirklich die großen Medien nachgezogen. Es gab einen großen Artikel in der NZZ, es gab einen großen Artikel in der Welt, es gab einen sehr, sehr guten Artikel sogar im Spiegel. Und alle unisono mit dem Hinweis, was da passiert ist, geht überhaupt nicht. Ne? Also dieses Canceln von Gertraud Klemm ist ein Knieschuss und es steht der Meinungsfreiheit entgegen und es steht dem Verlagsauftrag entgegen. Und es ist wirklich totaler Quatsch und auch ein Knieschuss für die sogenannten intersektionalen Feministinnen, dass das so deutlich wird, wie autoritär sie da vorgehen. So, aber es ist noch was passiert. Und zwar hat auch der Falter, das ist eine Zeitung aus Wien, eine Wochenzeitung.
Kenn ich
aus Wien.
Gut, ja. Sind ja. Gute Kollegen, ist sehr links.
Ja, die haben einen sehr, sehr guten Artikel im Feuilleton veröffentlicht von Klaus Nüchter. Und sie haben was richtig Gutes gemacht. Sie haben nämlich den Buchbeitrag von Gertraud Klemm abgedruckt, den dieser Verlag nicht wollte, weil der, ich zitiere nochmal, nicht der intersektionalen Perspektive entspreche. Ne? Also natürlich hat Gertraud Klemm das erlaubt, ne? Das passiert mit ihr zusammen. So, ich war letztens im grenznahen Gebiet und habe mir den Falter besorgt. Weil tatsächlich, also man kriegt das zwar über Paywall, aber ich mag dann doch lieber eine Zeitung lesen. Abgesehen davon wollte ich diesen Artikel, diesen Buchbeitrag besitzen. So, ich besorge mir also den Falter und lese diesen Beitrag von Gertraud Klemm. Und dadurch, ehrlich, das ganze Drama bekommt nochmal eine zusätzliche Ebene der Ironie. Du glaubst es nicht. Das Thema von Gertraud Klemm, wunderbarem, literarisch wundervollen Stück, ist die Solidarität zwischen Frauen. Der Leikam-Verlag und seine, Entschuldigung, bescheuerten Herausgeberinnen werfen einen Beitrag aus einem Buch, der davon handelt, was passieren würde, utopisch, wenn von einem Tag zum anderen plötzlich alle Frauen auf der Welt zusammenhalten würden. Wenn plötzlich alle Frauen beschließen würden, nee, wir kaufen eure Scheißprodukte nicht mehr, Patriarchat, solange wir nicht dieselben Rechte und Unterstützungsmöglichkeiten haben. Wo plötzlich die Wirtschaft zusammenbricht oder zusammenzubrechen droht, weil Frauen nicht mehr mitspielen, weil Frauen sich verweigern, die Rolle zu spielen in einer Gesellschaft, die sie nicht als gleichberechtigt sieht. Frauen auf der ganzen Welt. Das ist so ein geiler Text. Also ich mag Gertraud Klemms Bücher ja sowieso. Hörerinnen, Hörer von die Podcastin wissen das. Ich halte sie auch für eine große Literatin. Das ist so ein geiler Text. Und ehrlich gesagt, dieses Argument, Klemm wurde wegen eines Textes über weibliche Solidarität gecancelt, habe ich nirgendwo gelesen. Nirgendwo. Und ich glaube, die Leute, selbst die Journalisten, Journalistinnen, die berichten dann über den Fall, aber so richtig Texte lesen,
ist irgendwie nicht mehr so in.
Aber das ist doch eine gute Nachricht. Wir können den Text von Gertrud Klemm lesen und sind entzückt und so begeistert, dass wir mit großer Kraft auch in die Zukunft kommen. In dem Sinne möchten wir diese doch schwierige Folge mit sehr positiven Tönen abklingen. Ich sage immer, we win, they lose, trust me. Das ist die Erfahrung nicht nur meines Lebens, sondern von ganz viel Menschheitsgeschichte über Tausende von Jahren. Denn nur zur Erinnerung, 2025 ist zwar wirklich geopolitisch ein sehr schweres Jahr, umweltpolitisch ein sehr schweres Jahr und so weiter und so fort, aber es ist immer noch... Ich lebe sogar im Vergleich zum Louis XIV in Versailles als Königin in diesem europäischen Paradies. Und dafür bin ich den Heldinnen, auf deren Schultern ich stehe, der letzten Tausenden von Jahren unendlich dankbar. Und in dem Sinne,
auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.